SWR 2 Tandem
Musik.
It was so much a part of the time that I grew up in that, you know, I had these daily.
Ich bin als Kind täglich damit konfrontiert worden, dass Schwarze ungerecht behandelt wurden. Ich wurde mit Rassismus und Vorurteilen konfrontiert. Ich weiß, wie es ist, wenn man nur nach seiner Hautfarbe beurteilt wird, wenn nichts anderes zählt. Als Kind habe ich die Rassentrennung noch sehr intensiv miterlebt. Die öffentlichen Schulen hatten Rassentrennung. Sie wurde erst später per Gesetz aufgehoben. Es gab Rassentrennung im Bus. Man erwartete von den Schwarzen, dass sie sich nach hinten setzten. Es gab zwar kein Schild, aber alle wussten es. Manchmal nahmen die Busfahrer auch einfach überhaupt keine Schwarzen mit. Sie fuhren einfach weiter.
Die 55-jährige
US-Musikerin Tracy Chapman über ihre Kindheit im Bundesstaat Ohio. Der Rassismus war schuld daran, dass Chapman als Teenager fast ertrunken wäre. Davon wird sie später in dieser Sendung berichten. Sehr viel verbessert hat sich in den letzten 50 Jahren nicht wirklich. Der wachsende Populismus weltweit und der Brexit in England haben dafür gesorgt, dass der Rassismus auch heute allgegenwärtig und teilweise sogar auf dem Vormarsch ist. Künstler aus den USA, Großbritannien und Deutschland erzählen von ihren Begegnungen mit dem Rassismus. Von schwerwiegenden, aber auch von vermeintlich harmlosen, die ihr Leben trotzdem nachhaltig beeinflusst haben. Das Schwarz-Weiß-Denken sitzt tief. Erfahrungen von Musikern mit dem Rassismus. Von und mit Christiane Rebmann.
Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines.
Mit dem wachsenden Populismus in Europa und auf dem amerikanischen Kontinent nimmt der Rassismus sogar wieder zu. So kam die britische Autorin Rainey Edo Lodge letztes Jahr mit ihrem Buch »Warum ich nicht länger mit Weißen über meine Hautfarbe spreche« gerade richtig. In ihrem viel diskutierten Werk, das auch mich sehr berührt und zum Nachdenken angeregt hat, eckte sie unter anderem mit der Aussage an, dass selbst Weiße, die sich nicht für rassistisch halten, oft farbenblind seien. Sie ruhten sich gern auf den Privilegien aus, die sie allein durch ihre Hautfarbe erworben haben. Die indischstämmige US-Musikerin Rupa Maya sieht es auch so und zitiert gleich eines ihrer großen Vorbilder.
You know, Martin Luther King said that the greatest impediment.
Martin Luther King hat mal sinngemäß gesagt, das größte Hindernis für die Befreiung der Schwarzen ist nicht der Ku Klux Klan. Es sind die weißen Liberalen, die sich mit diesem System im Recht fühlen, die so tun, als wäre Rassismus ein moralisches Problem und als wären sie die Guten. Diese Gruppe verschanzt sich hinter ihrer eigenen Überlegenheit.
Die 43-Jährige, die hauptberuflich als Medizinprofessorin und Krankenhausärztin arbeitet, war als Kind indischer Eltern in den USA zur Welt gekommen. Sie hat in Frankreich und Indien gelebt und wohnt jetzt in Kalifornien. Sie ist klein und zierlich, hat lange schwarze Haare und eine etwas dunklere Hautfarbe, ist aber nicht unbedingt sofort als Inderin zu identifizieren. Deshalb erfuhr sie am eigenen Leib, was Diskriminierung bedeuten kann.
Als ich klein war und in Frankreich lebte, dachten die Leute dort, ich sei Roma. Sie behandelten mich deshalb schlecht. Manche dachten auch, ich sei Araberin und behandelten mich deshalb schlecht. In Kalifornien dachten sie, ich sei Mexikanerin und behandelten mich deshalb schlecht. Wo immer ich also hinkam, wurde ich von meiner Umgebung wegen meiner braunen Hautfarbe gehasst. Das war eine sehr wichtige Kindheitserfahrung für mich. Es war prägend. Ich wurde ja nicht wegen meiner eigenen braunen Hautfarbe gehasst, wegen des indischen Einschlags. Ich wurde gehasst, weil sie dachten, ich wäre jemand anderes. Das führte dazu, dass ich eine gewisse Sympathie für die Menschen entwickelte, gegen die sich dieser Hass eigentlich richtete. Ich sagte nicht, warum hasst ihr mich? Ich bin keine Roma, ich bin Inderin. Sondern ich sagte, jawohl, ich bin Roma, ich bin Araberin. Ich identifiziere mich mit diesen Gruppen. Und ich war auf eine Art dankbar für den Hass, der mir entgegengebracht wurde. Weil er mir erlaubte, aus der privilegierten Gruppe herauszutreten, in der ich als indische Immigrantin in den USA lebte. Dort haben die Inder einen ganz guten sozialen Stand. Aber wenn man dich behandelt, als kämst du aus einer ganz anderen Immigrantengruppe, siehst du sehr schnell, wie scharf die Grenzen gezogen sind.
How the lines are drawn.
Gerade unter der Regierung Donald Trump, die auch mit rassistischer Wahlwerbung Stimmen holte, machen immer mehr nicht-weiße Menschen diese Erfahrung. Rupa Maya hat darüber den Song Where You From geschrieben.
Wir werden behandelt, als würden wir nicht in die USA gehören, wie die Europäer, die das Land kolonialisiert haben, indem sie mit Gewalt gegen die indigene Bevölkerung vorgingen. Jemand fragt dich, wo kommst du her? Du sagst, aus Oakland. Nein, wo kommst du wirklich her? Was meinst du? Wo ich aufgewachsen bin? Warum ich Französisch spreche? Was willst du genau wissen? Diese Fragen. Als wäre meine Präsenz nicht genauso viel wert wie ihre. Wenn ein weißer Mensch gefragt wird, wo er herkommt, und er antwortet, ich komme aus New York, dann geht man nicht tiefer. Eine ältere indigene Frau, mit der ich darüber sprach, erklärte mir das so. Es fällt ja auf, wie mörderisch die Weißen sind. Die meisten Amokläufe bei uns werden von Menschen europäischer Herkunft ausgeübt. Ich glaube, diese Gewalt kommt daher, dass diese Menschen ihre Vorfahren vergessen haben. Sie wissen nicht mal, wer ihre Vorfahren sind. So viele Menschen, die aus Europa in dieses Land kamen, haben versucht, vor dem wegzulaufen, wer sie sind. Sie kommen her und versuchen, so etwas wie eine weiße Identität aufzubauen, als wäre das eine Rasse. Dabei ist das doch nur ein soziales Konstrukt, keine Kultur.
It's a social construct. It's not a culture.
I was walking down the street one day, and I met a man walking down the same street, going the opposite way. We stopped and talked under a blue sky that can never be divided. He looked me deep in the eye with a sweet smile. He asked me, where you from?
Where you from?
And you really feel that when you go to Europe and you see, you know, the different cultures.
Wenn du nach Europa kommst, siehst du die verschiedenen Kulturen, mit denen sich die Menschen, die wir in den USA als Weiße bezeichnen, verbinden. Das ist ja keine homogene Gruppe, so wie auch die schwarzen und braunen Menschen keine homogene Gruppe sind. Sie leben in sehr vielen unterschiedlichen Kulturbereichen. In diesem Song geht es um die Frage, wer wir sind und wer wir sein wollen. Gerade jetzt, wo wir uns entscheiden müssen, ob wir uns dem Stammesdenken und Faschismus zuwenden wollen oder ob wir uns lieber zusammentun und mit dem großartigen Geist der Humanität handeln.
Human spirit and cooperation and coordination.
Der Song Poder scheint prophetisch. Rupa Maya schrieb ihn vor 11 Jahren, weil sie sich über die Konsequenzen aufregte, die die scharfen Einwanderungsbestimmungen schon damals für Mexikaner auslösen konnten.
Ich hatte im Krankenhaus eine Frau getroffen, die einen Knoten in ihrer Brust entdeckt hatte. Sie war 53 und kam in unsere Notaufnahme. Es stellte sich heraus, dass ihr ganzer Körper von Krebs befallen war. Wir nahmen sie also auf und sie starb innerhalb einer Woche. Und in dieser Woche fragte ich sie, wann haben Sie denn diesen Knoten entdeckt? Sie antwortete, vor 11 Monaten. Ich sagte, aber warum sind Sie dann nicht früher gekommen? Und sie sagte, ich hatte Angst, deportiert zu werden. Sie war Mexikanerin ohne Papiere. Sie hatte 3 Kinder und einen Ehemann, die mit ihr in den USA lebten. Und sie wollte auf gar keinen Fall von ihrer Familie getrennt werden. Deshalb tat sie einfach nichts. Das machte mich so sauer. Dass Menschen mit uns in unserer Stadt leben, die nicht zum Arzt gehen, die sich einfach von ihrem Körper lossagen, weil sie Angst haben, als Reaktion auf eine bestimmte politische Realität. Das ist doch auch eine Form der Unterdrückung, einer sehr heimtückischen Unterdrückung, die wir geschaffen haben.
It's a very insidious oppression, the fear that we have created.
Wie ihre kalifornische Kollegin Rupa beschäftigt sich auch die Londoner Musikerin Julia Beal eingehend mit dem Thema Rassismus.
Es
wurde wirklich Zeit, dass über diese Dinge geschrieben und gesprochen wird. Wir haben nämlich in Großbritannien diese Kultur der Toleranz. Es gibt bestimmte Menschen, die sehr stolz darauf sind, dass sie die, die anders sind, tolerieren. Aber das ist nicht dasselbe wie akzeptieren. Das ist etwas ganz anderes.
Tochter einer weißen Deutschen und eines farbigen Südafrikaners kam in Großbritannien zur Welt. Aber sie fühlte sich schon als Kind als Außenseiterin, konnte sich das jedoch nicht erklären.
Als Kind hatte ich nie so richtig das Gefühl, dass ich dazugehörte. Ich fragte mich oft, warum bin ich eigentlich hier? Für meine Eltern funktionierte es, weil sie geflüchtet waren. Es verwirrte mich, dass sie kaum über ihren kulturellen Hintergrund sprachen und ich nichts hatte, womit ich mich hätte identifizieren können. Das trieb mich zur Musik. Ich schuf mir eine Welt, in der ich dazugehörte. Ich verarbeite in meiner Musik die Probleme, die sich dadurch ergaben, dass ich als Tochter einer weißen Mutter und eines farbigen Vaters aufwuchs. Die Musik gab mir die Möglichkeit, meine eigene Kultur zu entwickeln, meine Identität zu finden.
Ausgerechnet beim Literaturstudium an der Elite-Uni Oxford war sie immer wieder mit dem Rassismus konfrontiert worden.
The kind of racism that it was almost insidious.
In Oxford wurde ich mit einer besonders subtilen Form des Rassismus konfrontiert. Meine Kommilitonen sagten zum Beispiel, das ist eine typisch schwarze Haltung. Was sie damit eigentlich sagen wollten, bei uns in England sagt man nicht, was man denkt.
Als noch diskriminierender empfand sie allerdings eine andere Verhaltensweise ihrer Kommilitonen. Sie verwechselten sie ständig mit einer anderen schwarzen Studentin ihres Jahrgangs, die ganz anders aussah als sie. Sie hat mittlerweile festgestellt, dass das ein bekanntes Phänomen ist.
In den Büchern, die ich in der letzten Zeit zu diesem Thema gelesen habe, wird genau das beschrieben. Wenn du in einem Raum mit einer anderen, nicht weißen Person desselben Geschlechts bist, wirst du mit dieser in einen Topf geworfen. Jedenfalls von den weißen Menschen. Das sagt doch, wir haben uns nicht die Mühe gemacht, diese Menschen, die nicht weiß sind, so genau anzusehen, dass wir bemerken, dass sie verschieden sind. Die binäre Weltsicht, die allgemein gängig ist, bedeutet, dass Menschen, die nicht weiß sind, in der Kategorie schwarz zusammengefasst werden. Darin finde ich mich dann plötzlich wieder, weil ich nicht weiß bin. Auf der anderen Seite hast du alle Weißen, die aber auch aus verschiedenen Nationalitäten kommen können. So wie Schwarze ja auch unterschiedlicher Nationalitäten und Mischungen sind. Wir sind eh alle Mischungen. Egal, ob wir anscheinend weiß sind oder anscheinend schwarz. Wenn wir auf die altmodische Art über das Thema Rasse sprechen, sind wir alle gemischt. Letzten Endes geht es doch nur darum, ob wir mehr oder weniger Melanin in unserer Haut haben.
What we're talking about is literally, do you have extra melanin in your skin or not? Because, you know, however we're born,
wir sind nun mal ein genetischer Mix aus dem, was die beiden Elternteile mitbringen. Ein glücklicher Dip aus dem genetischen Pool.
There's a genetic lucky dip, if you like, out of this pool.
What's the point of calling me? There's nothing more to say. Raking all ancient history. Both knows to blame. Don't talk to me.
In ihrem näheren Umfeld findet Julia Beal kein Verständnis für ihre Probleme.
Wenn ich das Problem in meiner Familie anspreche, kommt immer, oh, kümmer dich nicht drum, was willst du auch machen? Auf die Art kehren sie das Unbehagen der Betroffenen und die Vorurteile unter den Teppich. Denn wenn sie sagen, mir ist die Hautfarbe egal, dann sagen sie damit auch gleichzeitig, ich weiß nicht, warum du dieses Thema ansprichst, auch wenn es ein Problem für dich ist. Das sorgt dafür, dass ich mich schlecht fühle. Aber wenn du all diese kleinen Dinge aufaddierst, wird klar, du musst ein wenig härter kämpfen, um gesehen zu werden, um gehört zu werden, um anerkannt zu werden.
Auch in der britischen Musikszene hat sie mit stereotypen Erwartungen zu kämpfen, erzählt sie.
Es gibt bei uns diese Tradition, dass die nicht-weißen Musiker eher leichte und unbeschwerte Musik machen, weil das weiße Publikum nicht gern Geschichten von Schmerz und Leid hört. Ich dagegen mache eher Musik, in der ich mich als ganzer Mensch ausdrücke. Mit all meinem Schmerz und Leid, aber auch mit meiner Freude. Und das finden einige Menschen wohl ziemlich schwierig.
Und die Medien sind da kein Stück besser, beschwert sie sich. Sie ärgert sich oft über ignorante Fernsehmoderatoren.
Ich sehe Interviews, wo ich denke, Was zur Hölle ist das denn? Da wird der farbige Gast gefragt, wie fühlen Sie sich als Repräsentant der Schwarzen? Das ist eine so blöde Frage, das ist einfach unterirdisch. Es sind immer weiße Interviewer, die diese Frage stellen. Und es schockiert mich immer wieder, wie manche der Befragten damit umgehen. Sie reagieren sehr freundlich und sagen, oh, das fühlt sich so gut an, bla bla bla. Ich würde antworten, was ist denn das für eine Frage? Hat sie jemals jemand gefragt, wie sie sich als Repräsentant aller weißen Menschen mit ihrem Job fühlen? Natürlich nicht. Das wäre lächerlich.
Representing all white people doing what you do? Of course not. That would be ludicrous.
I've fallen from grace and I don't know what it takes to save me.
Der Brexit hat dafür gesorgt, dass sich Fremdenhass und Diskriminierung in Großbritannien verstärkt haben.
Leider ist der offene Rassismus wieder auf dem Vormarsch. Direkt nach dem Referendum hatte ich in London einen interessanten Zusammenstoß mit einer recht wohlhabend aussehenden weißen Frau, die vielleicht um die 60 war. Ich sah mir eine neue Statue an, die gerade eingeweiht worden war. Sie zeigte eine bekannte jamaikanische Krankenschwester, die sich um das Gesundheitswesen in Großbritannien und im Commonwealth verdient gemacht hatte. Diese Frau neben mir machte eine abfällige Bemerkung. Was soll das denn, diese Statue für eine Jamaikanerin? Ich neige ja dazu, Fuhrler zu sein, und so fragte ich sie, warum sagen Sie so etwas? Sie sah mich an und antwortete, und wer sind Sie, dass Sie sagen können, was wir hier in Großbritannien haben sollten? Ich dachte, eine interessante Reaktion, sehr traurig. Und ich sagte, naja, ich komme aus der Gegend, aus Cheam. Und wer bitte sind Sie? Ihre Freundin entschuldigte sich dann mehrfach und zog sie weg. Es war ihr wohl sehr peinlich. Aber ich denke, dass das durch die Brexit-Entscheidung ausgelöst worden war.
Diese Tendenz hat auch Julia Beats britischer Kollege, der Jazz-Pop-Musiker Jamie Cullum, beobachtet.
There is a aspect to the whole Brexit thing that
einer der negativen Aspekte am Brexit ist, dass er auch den Rassismus und den Hass auf Immigranten schürt. Es ist alles ein riesiges Chaos, das sehr viele Menschen sehr ärgerlich macht.
It just seems like a big mess that is making a lot of people very angry.
Die Familie von Jamie Cullums Vater ist preußisch-britischer Abstammung und flüchtete vor den Nazis nach Jerusalem, um später nach England umzusiedeln.
You know, my parents were both refugees who arrived in the UK as young.
Meine Eltern sind ja beide Flüchtlinge, die als kleine Kinder nach Großbritannien kamen. Meine Mutter stammt aus Burma, ihr Vater war Inder, ihre Mutter Burmesin. Sie mussten Burma ganz plötzlich verlassen. Sie kamen in Großbritannien an und wurden von den Menschen dort wirklich schlecht behandelt, denn sie hatten eine sehr dunkle Hautfarbe, was zu der Zeit in der Gegend noch ungewöhnlich war. Sie waren also gezwungen, sich ganz schnell an die neue Umgebung anzupassen. Ihre Kultur wurde ihnen dadurch quasi wegamputiert.
Als ich Julia Beal von meinem Gespräch mit Jamie Cullum erzähle und das Zitat mit der wegamputierten Kultur erwähne, ist sie überrascht und berührt.
Did he say that? That's so interesting. That is absolutely fascinating. That's
basically hat er das gesagt? Das ist ja interessant. Das finde ich faszinierend. Das ist im Grunde das, was mir passiert ist. Wow. Vielleicht ist er ja auch dadurch zur Musik gekommen. Womit du dich identifizierst, hängt auch stark von der Kultur in deinem Elternhaus ab. Deshalb bin ich wohl bei der Musik gelandet. Meine Eltern sagten, wir erziehen dich auf die britische Art. Dabei waren meine Eltern gar keine Briten. Und dadurch entstand eine gewisse Leere in mir. Und ich schuf mir meine eigene Kultur, indem ich mich mit Musik beschäftigte.
Ganz ähnlich erging es Jamie Cullum. Allerdings litt er mehr unter dem strengen Drill. Heute sieht er das Ganze mit einer gewissen Ambivalenz.
Ich wurde sehr britisch erzogen. Meine Eltern wollten mir die Einschränkungen ersparen, unter denen sie gelitten hatten. Sie hatten ihr Leben lang Angst davor, dass mir dasselbe passieren könnte wie ihnen. Ihnen selbst ist das wahrscheinlich gar nicht mal so klar gewesen. Und ich fange jetzt erst an zu verstehen, was damals geschehen ist. Als ich bekannt wurde, sagten alle, oh, das ist ja ein Junge aus der Mittelschicht, der sich sehr gut ausdrücken kann und ein leichtes Leben hatte. Ich denke, das habe ich der Erziehung meiner Eltern zu verdanken, die mich gedrillt haben und Wert auf eine gute Bildung legten. Aus heutiger Sicht macht das alles Sinn.
The way that was kind of drilled into me was, it now makes so much sense.
Gathering what's left of your self-worth. There's only love is what survives of us. Cause I hold on to you. And you hold on to me. A tiny victory.
Schon als Kind hatte Callum einige Erlebnisse, die er heute als rassistisch bezeichnen würde.
Heute weiß ich, dass es Rassismus war. Aber zu der Zeit habe ich das gar nicht verstanden. Ich erinnere mich an eine Situation. Ich war als kleiner Junge mit meinem Großvater unterwegs. Wir standen irgendwo in einer Schlange an. Und da kam jemand und drängelte sich vor. Er stellte sich einfach vor meinen Großvater. Als der sich beschwerte, sagte ein anderer, der darf das, du bist doch nur ein Peckie. Das war ein Schimpfwort, das die Engländer in den 80er Jahren für all die Einwanderer verwendeten, die von irgendwo aus Asien kamen. Mein Onkel, der von uns allen am indischsten aussieht, hat als kleiner Junge in der Schule sehr unter Rassismus gelitten. Als ich in die Schule kam, dachten alle, oh, der hat ja ordentlich Sonne abbekommen. Ich hatte eher einen olivfarbenen Teint, wie die Südeuropäer. Wie die Gene eben so arbeiten. Meine eine Tochter dagegen hat ein bisschen mehr Farbe aus dem anderen Teil der Erde abgekriegt. Es ist schon interessant, wie sich das über die Generationen entwickelt.
Jamie Callum findet die derzeitige Diskussion über das Thema sehr wichtig.
Ich denke, wir sind sehr verwirrt. Wir trauen uns nicht, darüber zu diskutieren, weil wir Angst haben, dass wir als Rassisten hingestellt werden. Ich persönlich glaube, dass Gespräche der Schlüssel zum Problem sind. Weiterhin dieses Problem totzuschweigen, löst die Dinge nicht. Wir sollten miteinander reden. Das ist die einzige Lösung.
Auch der Musikerin Yakoto, die als Tochter eines ghanaischen Musikers und einer deutschen Lehrerin in Hamburg zur Welt kam, ist sehr daran gelegen, dass das Thema öffentlich zur Sprache kommt. Dass sich das zwischenmenschliche Klima durch den wachsenden Populismus in Deutschland in den letzten Jahren verschlechtert hat, beunruhigt sie. Einerseits.
Ich glaube, was jetzt gerade passiert, ist eher so eine Überheblichkeit, die sich, wenn ich ehrlich bin, bin ich froh, dass die sich endlich mal kundtut. Weil subtil gab es die schon immer, habe ich das Gefühl. Und jetzt ist es aber offen dargelegt und jetzt kann man es wenigstens bekämpfen. Und ich kann nicht für alle Schwarzen sprechen, die hier aufgewachsen sind. Für die muss das noch viel, viel krasser sein. Ich hatte das Privileg, immer wieder nach Westafrika zu können und überhaupt, Menschen, die reisen, bauen ihre Vorurteile ab. Das ist wissenschaftlich belegt. Und wenn du dieses Privileg nicht hast, gekoppelt an einer mentalen Störung, dass du dich nämlich besser fühlst als andere oder dass du findest, dass dein System besser ist oder dein Land, dass da kein anderer rein kann, das ist für mich wie so eine mentale Challenge.
Egal, wo sie in Deutschland hinkommt, sie fällt immer auf. Damit hatte sie schon in ihrer Kindheit zu kämpfen.
Wenn ich ehrlich bin, wurde ich immer mit Argwohn betrachtet. Also ich kenne es nicht anders. Seit ich in Deutschland bin, war ich immer die erste oder die einzige Schwarze in einer Schulklasse oder in einem Musikprojekt oder im Museum oder wenn ich heute noch ins Theater gehe, ins Thalia oder so, dann bin ich auch immer noch die einzige Schwarze. Meine Hautfarbe ist das, was ins Auge springt und dadurch habe ich Rassismus erfahren. Habe ich mich drauf konzentriert? Nein.
Da hilft nur Nachsicht. Das hat ihr ihr Vater beigebracht. Und sie hält sich an die Erkenntnisse, die sie aus dem Buch Americana, der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie, gewonnen hat.
Wenn man ein bestimmtes Volk oder eine bestimmte Kultur immer nur von einer Seite zeigt, dann wird diese bestimmte Gruppe auch so. Ne? Also diese Überpräsentation von negativen Dingen. Und das ist etwas, wo ich als Künstler oder wo ich als Frau in dieser Gesellschaft natürlich auch Verantwortung übernehmen kann. Und so und sagen kann, hey, ich setze mich dafür ein, dass schwarze Menschen nicht nur als solches gesehen werden.
Die in den USA lebende Künstlerin Rupa ist der Meinung, dass in Deutschland mit dem Thema Rassismus viel bewusster umgegangen wird als in ihrer Heimat.
You know, it was so interesting to me because I feel like German consciousness is so different around race.
Ihr Deutschen habt ein ganz anderes Bewusstsein, was Rassismus und Rassengewalt angeht. Wahrscheinlich, weil ihr euch als Volk mit eurer Vergangenheit auseinandergesetzt habt und das immer noch tut. Bei uns in den USA haben sich die Menschen nicht mit dem Völkermord an den Indigenen beschäftigt. Der geht sogar noch weiter. Ich habe selbst gesehen, mit welcher Gewalt im Standing Rock Reservat gegen die Indigenen auf ihrem eigenen Gebiet vorgegangen wurde. Die US-Amerikaner haben da blinde Flecken in ihrem Bewusstsein. Ich finde es interessant, wie offen und neugierig und direkt die Menschen in Deutschland mit diesen Themen umgehen.
I find it very interesting to see how open and curious and direct people in Germany have been talking about these issues.
Die in der Nähe von Köln aufgewachsene Musikerin Ayo hat andere Erfahrungen gemacht. Sie hat eine schwierige Biografie. Ihre Mutter, eine rumänische Roma, war drogensüchtig und man traute ihrem nigerianischen Musikervater nicht zu, Ayo und ihre drei Geschwister aufzuziehen. Deshalb wuchsen sie zeitweise in einem Heim, unter anderem in einem SOS-Kinderdorf auf. Dort fühlte sie sich wohl. Schwierig war es in der Schule.
Das war noch eine Zeit, wo ich in die Schule gegangen bin und oft auch noch irgendwie beschimpft worden bin wegen meiner Hautfarbe oder man hat mir gesagt, dass ich Würmer auf dem Kopf habe oder so oder ich bin ein Mob, mit dem man den Boden sauber wischt.
Sie musste auch als Sündenbock herhalten, wenn etwas schief ging.
Als ich klein war, ich weiß noch, wir hatten immer so eine Klassenkasse und irgendwann war mal so ein Skandal in der Klasse. Ich glaube, jemand hat die Kasse aufgebrochen oder geklaut oder irgendwie sowas. Und ich hatte dann immer direkt so das Gefühl, dass die Leute dann so denken, die ist ja halb Zigeunerin und kam mir dann immer so beschuldigt vor. Ich dachte immer, die denken alle, ich wäre das gewesen und so.
Haben sie es auch gedacht?
Also ich weiß es gar nicht so genau. Vielleicht haben sie es gedacht. Ich glaube, mir wurde auf jeden Fall das Gefühl gegeben, dass ich das hätte sein können. Okay, ja, ihre Mutter ist eine Zigeunerin, der Vater ist Nigerianer und die ist ein Heimkind. Das war dann so diese Mischung zusammen.
Dabei ist die 38-Jährige eher schmerzfrei, was die Bezeichnung ihrer Abstammung betrifft. In unserem Interview bezeichnete sich die großgewachsene Künstlerin, die auch als Schauspielerin arbeitet, als Zigeunerin und war über meine entsprechende Reaktion erstaunt.
Darf man das in Deutschland nicht benutzen?
Absolut un-PC.
Das wusste ich nicht, dass man das nicht sagen darf. Ja, ich darf es sagen. Das ist witzig.
I'd fly a dragon. Feed a thousand beasts. Swim through every water. Just to have you with me.
Die Freiburger Jazzsängerin Cécile Vernie wuchs in Frankreich und Westafrika auf.
Meine Mutter ist Französin und mein Vater kommt aus Togo.
Paris sei viel weltläufiger als Deutschland, hat sie festgestellt.
In Frankreich ist diese Mischung von farbige Menschen ganz, ganz anders geprägt durch die ehemaligen Kolonien. Ist man zum Beispiel nicht überrascht, wenn ein farbiger Mensch Französisch spricht, ja. Und vor ein paar Jahren in Freiburg auf dem Markt sagte meine Frau, oh, Sie können aber ganz gut Deutsch schwätzen. Aber ich sage, das ist nur eine Sprache, ja. Es ist nichts Besonderes. Und es war so für diese Frau, das war wirklich was Außergewöhnliches, dass eine Mischling da vor ihr steht und ein paar Kartoffeln bestellt, ja.
Offensichtlich braucht man schon eine gute Portion Humor, um als Nicht-Weiße in Deutschland die Nerven zu behalten.
Ich hatte mal ein Konzert und wir kommen zum Soundcheck am Nachmittag und es war so ein bisschen ein komischer Ort. So. Wir haben schon gedacht, und dann kam der Veranstalter zu mir und sagt, oh, wir sind aber richtig gespannt und so. Und sage ich, ja, wir auch, ne? Ja, weil so eine Frau, die für so in ihrer Kindheit so viele Schokolade gegessen hat, so eine wäre so selten hier. Was soll ich da machen, ja? Ich habe gesagt, alles klar. Ja, aufweigen, nein, ich kann das nicht. Aber das war, also, und in den ganzen Abend ging es so weiter. Aber ich hätte mir gedacht, Mensch, armer Mann, ja.
Everybody's chit-chatting, conversing through all the livelong day. They're telling you what's good, what's bad. It drives you mad, happy or sad. All the people on TV swear just like I do.
Die US-Künstlerin Layla McCullough kam zwar in New York zur Welt, hat aber haitianische Wurzeln und litt schon in der Kindheit und Jugend darunter.
Als ich jünger war, hatte ich große Minderwertigkeitskomplexe. Ich hatte Schwierigkeiten, meine Identität zu finden. Als Farbige mit einem haitianischen Familienhintergrund kann man ja nicht davon ausgehen, dass man von der US-Gesellschaft akzeptiert oder gar gefördert wird. Ich hatte deshalb immer das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin.
And I think it created a feeling of a lack.
Das habe sie lange daran gehindert, ihr Potenzial auszuschöpfen, berichtet sie. Seit sie die Musik entdeckt hat, geht es ihr besser. Layla McCullough schreibt gern Songs mit politischer Botschaft. Immerhin stammt sie aus einer haitianischen Politiker- und Journalistenfamilie. Im Song Mise Pas Doux singt sie über die Armut der Heimat ihrer Eltern.
Warum arbeiten manche Leute ihr ganzes Leben lang hart und am Ende bleibt ihnen kaum etwas übrig? Ich dachte an die Erfahrungen, die ich in Haiti gemacht habe. Dort ist die Ungleichheit extrem. Die Leute sagen gern, dass Haiti das ärmste Land in der westlichen Hemisphäre ist. Aber über das soziale Gefälle wird kaum gesprochen. Wenn ich dort bin, überrascht es mich immer wieder, wie schlecht ich mich fühle, weil ich mich dort so wohl fühle.
Die Erfahrungen, die sie in den USA gemacht hat, waren bisher eher unterschwellig rassistisch, aber dafür nicht weniger verletzend.
Racism is very subtle.
Rassismus kann sehr subtil sein. Ich habe inzwischen ein besseres Gespür dafür. Kürzlich wollte ich etwas über eine Kleinanzeige verkaufen. Ich hatte das Gefühl, dass die Käufer meinten, ich wollte sie ausnutzen. Sie waren weiß und die Art, wie sie mit mir sprachen, die hätten sie sich gegenüber einer weißen Frau wahrscheinlich nicht geleistet. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst war. Oder nehmen Sie die Menschen, die für mich gearbeitet haben. Manche von ihnen haben sich mir gegenüber Dinge rausgenommen, die sie sich gegenüber einer weißen Frau in diesem Alter nicht getraut hätten.
Layla McCulloughs farbige Freundin und Kollegin Rhiannon Giddens setzt sich dafür ein, dass die schwarzen Folk- und Blues-Sängerinnen, die diese Musik mitentwickelt haben, nicht vergessen werden. So interpretierte sie das Lied Shake Sugaree neu, das die schwarze Sängerin, Gitarristin und Banjo-Spielerin Elizabeth Libba Cotton 1967 geschrieben hatte.
Well, she's great. I mean, Libba Cotton, she's North Carolina.
Sie war großartig. Sie stammte aus North Carolina. Sie war Linkshänderin, spielte die Gitarre also andersherum. Sie hat so eine coole Geschichte. Sie spielte so gut und sie war eine Ikone. Jeder in der Folkwelt kennt ihren Song Freight Train. Deshalb wollte ich einen anderen Song.
Libba hatte ihre Karriere der Familie des US-Folksängers Pete Seeger zu verdanken.
Sie hat eine wirklich interessante Lebensgeschichte. Sie wurde ja von den Seegers entdeckt, die sie als Haushälterin beschäftigten. Dort putzte sie, wie viele andere höchst talentierte Frauen, die Toiletten. Sie hatte das Glück, dass die Seegers sagten, um Himmels Willen, komm hier raus und stell dich auf die Bühne.
You know, like, get out of here and perform.
Have a little song, won't take long. Sing it right, once or twice. Oh, Lord and me, didn't I shake sugary? Everything I got is done and pawned. Everything I got is done and pawned.
Viele schwarze Frauen werden bis heute auf die Arbeit als Haushaltskraft reduziert. Das zieht sich durch bis in ihre eigene Familie, sagt Rhiannon Giddens, die selbst Operngesang studierte.
Meine Mutter hat auch eine Zeit lang geputzt. Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer kollektiven Psyche, unserer Geschichte. Das ist Teil des Puzzles. Da war diese Künstlerin, die so viele Jahre ihres Lebens als Putzkraft verschwenden musste und dann ihre Chance bekam.
Aber wie viele Frauen bekamen diese Chance nicht? Die Gitarristin Etta Baker aus North Carolina durfte viele Jahre nicht spielen, weil ihr Ehemann sie nicht ließ. Wenn ich so etwas höre, bin ich immer besonders dankbar dafür, dass ich so viel erreicht habe. Und dafür, dass ich all das nicht mitmachen musste.
Gemeinsam mit Layla McCullough und zwei weiteren farbigen Musikerinnen veröffentlichte Giddens dieses Jahr das Album Songs of Our Native Daughters, auf dem sie Geschichten von Sklaverei und der Unterdrückung schwarzer Frauen erzählen. In dem sehr berührenden Lied Mama's Crying Long versetzen sie sich in die verzweifelte Lage eines Kindes, dessen Mutter vom Sklavenaufseher wiederholt vergewaltigt wurde, bis sie ihn schließlich ersticht. Der kleine Junge sieht seine Mutter im Baum hängen und versteht nicht, was geschehen ist.
Mama's crying long, and she can't get up. Mama's crying long, and she can't get up. Mama's hands are shaking, and she can't get up. Mama's hands are shaking, and she can't get up. Mama's running hard from the boss's man. Mama's running hard from the boss's man. Called her anyway.
Eines der Vorbilder von Rhiannon Giddens und Layla McCullough ist die 55-jährige schwarze Musikerin Tracy Chapman, die 1988 durch ihren Auftritt im weltweit übertragenen Konzert zum 70. Geburtstag von Nelson Mandela bekannt wurde. Die Rassentrennung ist schuld daran, dass sie in ihrer College-Zeit fast ertrunken wäre. Sie kann nicht schwimmen.
I grew up in an urban environment in Cleveland, Ohio.
Ich bin ja in der Stadt aufgewachsen, in Cleveland, Ohio. Und zu den Swimmingpools hatten Schwarze damals keinen Zugang. Rassentrennung. In den armen schwarzen Vierteln gab es keine Schwimmbäder. Ich habe einige Schwarze in meinem Alter getroffen, die genau dieselbe Erfahrung gemacht haben, die auch nie schwimmen gelernt haben. Ich versuchte es zu lernen, als ich am College war. Da trug ich mich für den Schwimmunterricht ein. Aber ich war die Einzige am College, die nicht schwimmen konnte. Deshalb sagten sie den Kurs ab. Ich erinnere mich, dass ich als Teenager mal auf einem Kanutrip mitgegangen bin. Alle anderen stiegen aus ihren Kanus raus ins Wasser. Ich glaube, wir mussten unsere Boote über Baumstämme schieben. Aber ich blieb sitzen. Ich saß da in meinem Kanu und wartete. Und dann geriet ich mit meinem Boot in eine Strömung und wurde abgetrieben. Keiner wusste, dass ich nicht schwimmen kann. Ich konnte mir selbst nicht helfen und rief, holt mich bitte mal jemand. Irgendwann merkten sie es und halfen mir.
Zwar hat sich seitdem einiges verändert, doch die Diskriminierung begegnet ihr auch heute noch täglich und nicht nur in den USA.
Vor einiger Zeit versuchte ich in Paris ein Taxi zu rufen. 5 Taxifahrer fuhren einfach an mir vorbei. Ich war mit einer Freundin unterwegs, einer Weißen. Wir standen nebeneinander. Beim nächsten Taxi stellte ich mich ein bisschen weiter nach hinten und diese Freundin trat nach vorn. Das Taxi hielt dann an. Ich habe mich mal umgehört und viele sagten, ja, das ist hier so. Manchmal nehmen die Taxifahrer keine Schwarzen mit.
I asked a few people and they said, oh yeah, sometimes the cab drivers don't pick up black people. It's hurtful, sure, when people discriminate against you.
Das tut weh. Klar, wenn du diskriminiert wirst, ist das schlimm.
Yeah, it's hurtful, sure, when people discriminate against you.
Wenn sie gerade nicht an einem Album arbeitet oder auf Tournee ist, leistet sich die Sängerin und Gitarristin immer wieder lange Pausen, in denen sie quasi untertaucht und ein anonymes Leben führt.
I always find it instructive in a way to
Ich finde es sehr lehrreich, wenn ich dann lange Zeit nicht auf der Straße erkannt und angesprochen werde. Solange mich die Leute erkennen, behandeln sie mich bevorzugt wie eine Prominente. Wenn sie mich nicht erkennen, behandeln sie mich so, wie eine Schwarze mit Dreadlocks eben behandelt wird. Das ist zwar unangenehm, andererseits finde ich es auch gut, weil ich eben immer daran erinnert werde, wie es den Menschen geht, die so aussehen wie ich und nicht berühmt sind. Ich komme dadurch gar nicht in Gefahr, mich in so eine Blase zu begeben, in der die Welt gut ist und die Menschen freundlich und hilfsbereit sind. Ich werde immer wieder mit der Wirklichkeit konfrontiert, damit, dass sich die Dinge noch lange nicht so verändert haben, wie es nötig ist.
Das war Das Schwarz-Weiß-Denken sitzt tief. Erfahrungen von Musikern mit dem Rassismus. Von und mit Christiane Rebmann. Sie können diese Sendung auf unserer Website swr2.de nachhören. Dort finden Sie auch die Liste der gespielten Musiktitel.
I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove.